Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Mit diesem Wort aus dem ersten Johannesbrief begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute hier in der Hoffnungskirche. Dieses ist der erste Sonntag in der Passionszeit. Mit dem Aschermittwoch hat diese Passionszeit begonnen, diese Zeit, in der wir auf das Leiden unseres Herrn Jesus Christus schauen. Doch nicht nur auf sein Leiden schauen wir, sondern wir schauen in diesen Tagen auch auf das Leiden in unserer geschundenen Welt. Und ich glaube, dass heute Morgen keiner hier ist oder irgendwo anders in einer anderen Kirche, den das wirklich unberührt lässt. Die Bilder, die sich uns eingebrannt haben, die Nachrichten von diesem furchtbaren Krieg, aber auch auf der anderen Seite gelebte Mitmenschlichkeit, zupacken und Dasein. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen aber, dass uns unser Gott nicht fallen lässt. Er ist hier. Er ist mit denen, die um ihr Leben rennen, die Tränen vergießen, die Menschen beerdigen müssen. Er ist auch heute hier mit uns, bei den Trauernden, die unter uns sind, und bei denen, die natürlich auch nach Antworten suchen. Wie kann das sein? Wie geht es weiter? Der Wochenspruch erinnert uns daran, dass das Böse auch Teil menschlicher Realität ist. Das Böse ist immer Teil menschlicher Realität gewesen. Aber, und das ist die Hoffnung, die uns als Christenmenschen trägt, dem Bösen, der Ungerechtigkeit, der Gewalt und dem Krieg wird etwas entgegengestellt. Gott lässt seine Menschen nicht allein. Er sendet seinen Sohn, Jesus Christus. Er ist der Friedensbringer. Er vergilt nicht. Er ist anwesend, heute nicht nur, wenn wir Gottesdienst feiern, durch sein Wort, sondern auch dann, wenn wir Brot und Wein miteinander teilen, ist er mitten unter uns auf unserem Weg. Und in dieser Gewissheit feiern wir, wie viele andere Menschen heute Morgen, Gottesdienst. Gott ist da. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, dass er die Macht des Bösen besiege. Erhalte uns in allen Versuchungen und gib uns deinen Geist, dass wir dem Bösen widerstehen und ihn durch dein Wort überwinden. Im Heiligen Geist wirst du gepriesen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander den 102. Psalm im Wechsel miteinander sprechen. Psalm 102, wie hier oben auch angeschlagen. Ich beginne und Sie antworten dann mit den Teilen, die dann auch für die Gemeinde ausgewiesen sind. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen.
Verkehre deine Hand jetzt nicht vor mir in der Not. Neige deine Ohr auf dir. Wenn ich dich anrufe, so verhöre ich die Wahrheit.
Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer.
Ich bin in die Reue, in der Einöde,
Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde. Dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem.
Ich glaube, wir können sagen, dass wir jeden Tag ein bisschen versucht werden. Doch Jesus wurde versucht. Matthäus schrieb, bevor er über Jesus Wirken geschrieben hat, erstmal, dass Jesus vom Teufel versucht worden ist. Ich lese aus Matthäus aus dem 4. Kapitel die Verse 1 bis 11. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Amen.
Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da war und der da ist und der da kommen wird. Liebe Gemeinde, es ist Krieg mitten in Europa. Und schlimme Bilder haben sich uns eingebrannt. Ein Mann sitzt verzweifelt am Kopfende einer Krankenbahre. Man sieht nur ein von Blut durchtränktes Tuch über den Körper eines Toten gezogen. Jemand wirft eilig die Tür eines Transporters hinter sich zu. Darin liegen Leichen, übereinander gestapelt. Ein 18 Monate altes Kind wird auf einer Krankenstation reanimiert, vergeblich. In einer Apotheke sind dringend benötigte Medikamente schon seit Tagen nicht mehr vorhanden. Was ist mit denen, die dringend auf Insulin angewiesen sind oder die an Herzkrankheiten leiden? Ja, auch die Regale der Supermärkte haben sich geleert. In einer langen Reihe findet man hier und da noch etwas und in einer grünen Obstkiste liegen gerade noch einmal 5 verschrumpelte Äpfel. Kaum einer findet dort noch etwas zum Einkaufen. Die Versorgungslage mit notwendigen Nahrungsmitteln ist angespannt. Und dafür platzen manche U-Bahn-Schächte aus allen Nähten. Hier verbringen Menschen die Nächte. Vielleicht konnte man noch irgendwo eine Isomatte auftreiben und ein paar Decken. Eine Frau hat ihre 2 kleinen Hunde in einer Tasche dabei. Auf den Bahnhöfen von Kiew und anderen ukrainischen Großstädten herrscht Gedränge. Es sind vor allem die Kinder und die Frauen sowie die Älteren, die nicht mehr bleiben können. Was passt in einen oder in 2 Koffer, bevor ich fliehen muss? Über eine zerschossene Brücke versuchen sie auf Bohlen einen kalten Fluss zu überqueren. Jede helfende Hand, eine Hand Gottes in diesem Moment. Die Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren verbleiben im Land. Sie dürfen nicht ausreisen. Und der Schwiegervater des bekannt gewordenen Botschafters Melnik, der Schwiegervater, der 67 Jahre alt ist, bleibt ganz bewusst in Kiew, seiner Heimat. Wenn es sein muss, wird er hier auch sterben, so sagt er. Junge russische Soldaten, denen man erzählt hat, sie gehen in eine Übung, finden sich plötzlich in einem Angriffskrieg gegen Menschen, die ja zum Teil auch ihre Sprache sprechen. Söldner und Legionäre unterstützen den perfiden Plan eines Mannes, der hoch zu Ross sitzt und sich einst mit einem Kreuz auf nackter Brust medienwirksam ablichten ließ. Es ist Krieg und die Welt schaut zu. Ja, Sanktionen wurden beschlossen und beginnen zu wirken. Sogenannte Defensivwaffen wurden geliefert und einige schlagen sogar vor, dass es vielleicht doch besser wäre, sich zu ergeben, um weiteres Blutvergießen zu stoppen. Und der tapfere ukrainische Präsident Selenskyj sagt unmissverständlich, wenn Kiew fällt, dann fällt Europa. Experten sind sich einig, dass die Zerstörung eines Kernkraftwerks durch Raketen fatalste Folgen hätte. Es sind surreale Bilder, die wir vor Augen haben. Meine Generation, nicht die Älteren unter uns, in denen plötzlich wieder vieles hervorkommt. Surreale Bilder. Gerade wenn wir vielleicht wie gestern nach einem Spaziergang in der Sonne wieder heimkommen und die Nachrichten schauen oder hören. Was ist der Krieg? Fragt ein 5-jähriges Kind seinen Opa. Was ist der Krieg? Dass atomare Bedrohung in der Luft liegt, kann einen nur sprachlos machen und erstarren lassen. Und dann diese beiden Klitschko-Brüder, Boxer, die mit vielen anderen die Stellung halten. Sie stehen auf den Todeslisten ganz oben, ja, und sie hätten schon längst die Möglichkeit gehabt zu gehen, aber sie bleiben, weil es peinlich wäre sonst, so sagt einer der beiden. Sie lassen ihre Menschen nicht zurück, sie sprechen Mut zu, sie sind entschlossen und sie versprechen, niemals aufzugeben. Jemand, der Kontakt zu einer russischen Reiseleiterin hat, die er vor 5 Jahren auf einer Fahrt durch Russland kennengelernt hat, liest mir eine kurze Nachricht von ihr vor. Darüber, dass sie betroffen ist, dass sie weint, dass sie sich schämt, dass sie selber Angst habe und nicht genau wisse, was sie jetzt tun könne. Ein anderer Kontakt dieser Reise, ein junger Ukrainer, antwortet nicht. Nur ganz kurz, dass ihm gerade nicht nach Sprechen und Reden zumute sei. Liebe Gemeinde, am letzten Mittwoch haben wir hier in der Hoffnungskirche ein Friedensgebet gehalten. Viele sind gekommen, viele sind ja heute auch da. Und vor mir saß eine Frau, die hielt für das ganze Gebet eine Kerze in ihrer Hand. Und auf dieser Kerze die Nationalfarben der Ukraine, blau und gelb. Und alle, die da waren, haben unisono gesagt, wie wichtig es war, hier in dieser Kirche beieinander zu sein. Wir haben gebetet und zugehört, als Pastor Frerich von der Kraft des Gebetes sprach. Das hat gut getan und es war tröstlich, Worte zu finden, wo Worte eigentlich fehlen. Auch mir fehlt das nicht leicht. Aber in der Fähigkeit zu sprechen, ist die zu beten enthalten. Jemand hat einmal das Gebet als einen geschöpflichen Grundakt definiert, also etwas, was durch unsere Geburt von Anfang an dazugehört. Und je größer und je älter wir werden, heute Morgen hat noch jemand an der Kirchentür draußen zu mir gesagt, dass wir ja eigentlich gar nichts in den eigenen Händen haben oder fast gar nichts. Und dass uns das vielleicht auch in das rechte Verhältnis stellt zu dem, wer wir eigentlich sind. Wir sind nicht Herrscher oder Macher, sondern wir sind Gottes Geschöpfe. Gottes Geschöpfe mit einem klaren Auftrag, diese eine Welt zu bewahren und natürlich in Frieden zu leben, mit den Ressourcen verantwortlich umzugehen. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, diese Dinge, die wir in der Kirche ja über so viele Jahrzehnte immer schon wieder sagen, gesagt haben, aber die jetzt noch einmal ganz neu klingen. Wir sind Geschöpfe. Und wenn wir unser Empfangensein erkennen und anerkennen und wenn wir wissen, wem wir unser Leben zu verdanken haben, dann dürften wir eigentlich nicht so handeln. Als wir miteinander im Gebet waren, haben wir dieses Leben, jedes einzelne Menschenleben, das Leben aller Geschöpfe und das Recht auf Unversehrtheit vor Gott gebracht. Und als Christenmenschen lassen wir uns unser Gebet auch nicht kleinreden. Es gibt ja durchaus solche, die sagen, dass das ganze Gebet, unser Beten, Alibi-Funktion habe oder eine Notlösung sei. Was kann denn euer Gebet schon ausrichten? Wir beten um Frieden, aber warum verhindert Gott dann diesen Krieg nicht? Andere sagen sogar, weil dieser Krieg angefangen hat, können wir nicht mehr an Gott glauben. Wie soll das gehen und warum lässt der Allmächtige das zu? Auflösen können wir es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass Gott um diesen Krieg weiß. Was ich weiß, ist, dass er mit denen, die leiden und fliehen und um ihr Leben laufen, ist. Und was ich auch weiß, ist, dass er an der Seite des Mannes sitzt, der an dieser Krankenbahre um einen Angehörigen trauert. Da ist Gott. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ja, erscheine, du Sohn Gottes. Zeig dich. Denn das scheint jetzt viel dringender als alles andere. Das Böse in dieser Welt steht uns durch diesen Krieg vor Augen. Der Mensch wird zu einem Verursacher von bösen Taten. Die zerstörerischen Folgen, Menschenleben, die ausgelöscht werden. So war der Mensch nicht gedacht. Und dennoch ist er dazu fähig. Liebe Gemeinde, noch nie zuvor ist mir die Realität in der Gebetsbitte des Vaterunsers so deutlich gewesen wie jetzt. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Versuchung in jedwede Richtung ist real. Und wir müssen gar nicht weit schauen auf andere, sondern sie ist ja auch Teil unseres Lebens, unserer Realität. Da, wo ich beginne, Macht auszuüben oder wo ich meine eigene Position der Stärke, der vermeintlichen, vielleicht dazu nutze oder ausnutze, einen anderen Menschen zu unterjochen. Das muss nicht durch Gewalt nur sein, sondern das geht auch gut durch Worte, durch Verhalten. Und wir haben ja auch viele Konfis in unseren Gottesdiensten. Und wenn man mal mit einem Konfi spricht, der vielleicht schon einmal Mobbing erlebt hat, der weiß genau, wovon ich rede. Wenn da einer seine Kraft und Stärke und seine medialen und Netzwerkkontakte spielen lässt, dann kann einer ganz schnell nach unten gezogen werden. Dann braucht man gar nicht auf ihm herumzutrampeln oder auf ihr. Das Gefühl ist aber gegenwärtig. Die Versuchung ist real. Und im Evangelium für diesen Tag, was wir gehört haben, ist es Jesus, der diesem Versucher, diesem Teufel dreimal begegnet. Dreimal an ganz existenzieller Stelle. Was tun, wenn man Hunger hat? Steine in Brot verwandeln. Ja, leicht könnte Jesus an seiner Situation etwas verändern, aber, und so schreibt es ein Kommentar, wäre die Verwendung der göttlichen Gaben zur persönlichen Befreiung von Entbehrungen und Leiden ungöttlich. Ja, er könnte es, aber er stellt sich mitten hinein in das menschliche Leben. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Nur weil er es könnte, tut er es nicht. Für sich selbst, für seinen eigenen Zweck. Oder dann die zweite Versuchung, ein großes religiöses Schauspiel. Sich vom Tempel, also vom Ort nächster Gottesnähe, herabzustürzen und auffangen zu lassen. Und dieser Versucher, dieser Teufel, der ist sogar so schlau, dass er weiß, was in der Bibel steht. Der Herr hat seinen Engeln befohlen, er zitiert Psalm 91, kennt sich also aus in der Schrift und im Leben. Ja, wenn du vertraust deinem Vater, dann spring doch, der wird dich auffangen. Jesus lässt sich nicht darauf ein. Nicht, wenn der Teufel es will. Aber wenn Gott es will. Und diesen Gang oder Sprung in die tiefste Tiefe, den kennen wir. Hier vorne, uns vor Augen. Jesus stirbt am Kreuz. Das ist sein Sprung. Aber dem Versucher, dem gibt er keine Chance, Macht über ihn zu gewinnen. Und dann zum Dritten. Alle Reiche der Welt könnten dir gehören, wenn du ablässt von deinem himmlischen Vater und mich anbetest, sagt der Teufel. Das wäre doch was, oder? Vor Augen zu haben, was einem gehören könnte und worüber, über wen oder was man herrschen könnte. Größenwahn, Verblendung, Krieg, Ideologie. An wen erinnert uns das eigentlich? Jesus geht nicht den Weg der Welt. Er geht nicht den Weg von Gewalt und Macht und Krieg. Um genau diese teuflischen Werke zu zerstören, ist Christus von Gott in die Welt gesandt. Sein Kreuz und seine Auferstehung bedeuten den Sieg über den Machtbereich des Todes und des Bösen. Die Macht des Bösen wird nicht das letzte Wort behalten. Auch wenn es derzeitig so erscheint, dass es kein Entkommen gibt und dass die Grausamkeiten und das Morden nicht aufhören, Christus ist Sieger. Jesus geht weiter den Weg der Liebe und des Friedens. Und für Jesus gibt es keinen gerechtfertigten Krieg. Und er bittet auch uns, führt diese Kriege nicht. Die Großen und die Kleinen, auch nicht in eurem Leben. Geht nicht den Weg der Gewalt, geht nicht den Weg dieser Welt. Ja, unser Gebet lassen wir uns nicht kleinreden. Wir beten weiter für den Frieden. Wir können sogar für den Feind beten. Herr, schenke du den Menschen und der Welt Frieden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben. Am Mittwoch, den 9. Februar, verstarb im Alter von 46 Jahren Herr Gerwin Detmers. Die Beerdigung war Donnerstag, den 3. März, im Friedwald. Am 17. Februar verstarb im Alter von 70 Jahren Herr Hermann Buskohl. Die Beerdigung war am Mittwoch, den 2. März, auf dem Friedhof Hahnentange. Wir wollen uns erheben, um an die Verstorbenen zu erinnern. Himmlischer Vater, in den Familien der Verstorbenen ist große Traurigkeit. Da wird ein Mensch vermisst, ein Ehemann, ein Vater, ein Bruder, ein Ehepartner, ein Angehöriger. Viele Tränen wurden vergossen, viele Fragen. Und dennoch bist du da. Du hast uns versprochen, dass wir, wenn wir sterben, niemals tiefer fallen als in deine Hand. Und genau in dieser Hand wissen wir Gerwin Detmers und Hermann Buskohl aufgehoben. Sei du ihnen gnädig. Sei du aber auch bei ihren Familien, bei denen, die heute hier sind, dass sie immer wieder spüren, dass sie Menschen an ihrer Seite haben. Menschen, die helfen, die es gut meinen, die Tränen trocknen. Lass sie mit ihren Gefühlen und Fragen nicht allein. Hilf ihnen und auch uns. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der die Auferstehung und das Leben ist. Amen. Vielen Dank. Ein Hinweis nachher auf die Kollekte am Ausgang, einmal ja für die Arbeit in der eigenen Gemeinde, für besondere Notlagen für Menschen und dann auch für den Martin-Luther-Bund und das Gustav-Adolf-Werk, die gerade Menschen in diesen Zeiten nach wie vor ja auch der Pandemie, der Armut, des Krieges, Menschen vor Ort auch Hilfestellung geben. Auch Gemeinden, die ihre Hilfe anbieten, dass Not gelindert wird und dass Menschen in Not etwas vom Heil Gottes spüren. Und diese beiden Werke der evangelischen Kirche sorgen dafür. Also mit unserer Unterstützung können auch wir dazu beitragen, dass Menschen vor Ort hier, aber auch in der weiten Welt geholfen werden kann. Vielen Dank dafür. Auch danke ich für die Kollekte vom Friedensgebet des Mittwochs zugunsten der Diakonie Katastrophenhilfe, Ukraine, 390,38 € wurden gegeben. Viele haben mich gefragt, wo können wir jetzt eigentlich etwas spenden? Und der Chef der Diakonie sagt, in der Tat, neben allen Sachen, die schon vielleicht auch auf dem Weg sind, ist es vor allem auch Geld, was gebraucht wird, um direkt vor Ort zu gucken, was wird benötigt. Und die Diakonie Katastrophenhilfe, die ja auch von mehreren Organisationen getragen wird, ist sicherlich ein guter Anlaufpunkt, wenn man sagt, ich möchte mit meinen Möglichkeiten, wie groß oder wie klein sie sind, eben auch unterstützen. Vielen Dank für das große Engagement in diesen Zeiten. Es braucht aber nicht nur das große Engagement, es braucht auch das kleine Engagement in unserer Nähe, in unserer Nachbarschaft. Auf dem Altar liegen Karten bereit, die man sich auch nach dem Gottesdienst gerne mitnehmen kann und die man vielleicht auch aus diesem Gottesdienst heraus an einen anderen Menschen weitergeben oder schreiben kann, der uns vielleicht auch besonders am Herzen liegt. Wir feiern in diesem Gottesdienst das Abendmahl. Sie sehen, wir haben das etwas anders aufgebaut. Wir werden das so machen, dass Ihnen angezeigt wird, wann Sie nach vorne kommen können und sie kommen hier vorne auf dieser Seite dann auf den Tisch mit dem Brot zu, was ihnen gereicht wird. Da vorne haben wir kleine Kelche mit Wein und mit Saft, also beide Möglichkeiten. Und dann können sie dann dort auch eben das Abendmahl hier vorne empfangen und können dann auf dieser Seite, auf der Taufengelseite, dann auch wieder zurückgehen. Bitte achten Sie gut auf die Abstände, aber es ist eben auch schön, dass wir durch Brot und Wein so ein Stück weit heute auch Kraft tanken können. Denn in diesen beiden Elementen ist Gott mit drin und wir nehmen Gott in uns auf. Auch die Konfis sind natürlich ganz herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Alle eigentlich, weil es ja der Tisch unseres Herrn ist. Am kommenden Sonntag feiern wir Gottesdienst hier. Pastor Dresch Rosendahl wird den Gottesdienst mit Ihnen feiern. Wir feiern Abendmahl, damit wir getröstet und gestärkt werden. Wir sind gewiss, Jesus Christus ist für uns gestorben und auferstanden. In Brot und Wein will er uns nahe sein. Wir sind eingeladen an seinen Tisch mit allem, was uns bewegt, was uns bedrängt, was uns ängstigt. Gott spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir klagen dir unser Leid und unsere Ohnmacht. Der Friede in Europa ist zerbrochen. Wir sehen die Not. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Viele kämpfen miteinander. Tausendfacher Tod bringt Leid für Generationen und Trauer bei allen, die geliebte Menschen verlieren. Familien suchen Schutz in Bunkern und U-Bahn-Stationen. Junge Männer fuhren in ein Manöver und wussten nicht, dass sie in einen Krieg geführt wurden. Kinder lernen die Angst und werden das wahrscheinlich nie vergessen können. Herr, erbarme dich und lass Frieden werden. Wende die Herzen derer, die vom Tod das Leben und von Gewalt den Frieden erwarten. Stärke alle, die für Vernunft und Gerechtigkeit arbeiten, und gib ihrer Arbeit Frucht. Hilf, dass die Stimmen der Versöhnung und die Mäßigung Gehör finden. Lass diejenigen, die sich an dieser Gewalt nicht beteiligen wollen, Wege finden, wie sie ihrem Gewissen folgen können. Herr, erbarme dich und lass Frieden werden. Wende das Schicksal aller Menschen in der Ukraine, die Existenz, Heimat und Geborgenheit verlieren. Gib, dass sie die Hilfe finden, die sie jetzt brauchen. Stärke allen Menschen guten Willens, die ihnen beistehen, mit offenen Händen und offenen Herzen. Aber hilf auch denen in Russland, die diesen Krieg nie wollten und doch seine Folgen tragen müssen. Ermutige alle, die dort unter großen Opfern gegen diesen Krieg ihre Stimme erheben. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und der uns gelehrt hat, so zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich unser Herr ist. Empfangt nun Gottes Segen und soweit es Ihnen und euch möglich ist, bitte ich, sich dazu zu erheben. Der Leib unseres Herrn Jesus Christus und sein teures Blut, das stärke und erhalte euch alle im wahren Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Wir beten. Jesus Christus, du hast dich in diesem Mahl mit uns verbunden. Durchdringe uns mit deiner Kraft. Präge unser Wollen, Denken und Tun, dass dein Wille geschehe. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und den Deinen und dieser geschundenen Welt seinen Frieden. Amen. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag, ein herzliches Dankeschön an Herrn Grüneberg, an der Orgel, an Klaas und Hajo und Frau Grünefeld für die Mitarbeit in diesem Gottesdienst. Bleiben Sie alle wohlbehütet und lassen Sie uns trotz allem auch weiter im Gebet miteinander verbunden sein. Zum Orgelnachspiel nehmen wir noch einmal Platz und dann gehen wir dann in aller Ruhe mit Abständen dann auch aus der Kirche.